Alles für die Freiheit aufzugeben, das ist Freiheit. Diese Worte haben wir zu Beginn unserer Sendung gehört. Sie stammen vom deutschen Generalmajor Christian Freuding. Freuding und seine Kameraden von der Bundeswehr erleben derzeit eine enorme Sonderkonjunktur. Nachdem die 100 Milliarden der Zeitenwende bereits ausgegeben oder verplant sind, kam vor einigen Wochen der ganz große Geldregen. Die Schuldenbremse wurde gelockert und die NATO fasste ihr 5%-Ziel. Der Geldregen steigert natürlich den Einfluss der Armee. Aber nicht nur der Geldregen. Es gibt Meldungen über Geheimbeschlüsse der NATO, die Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft haben könnten. Unser Gast zu diesem Thema ist der Wirtschaftsjournalist Norbert Hering. Herr Hering, guten Tag.
Guten Tag.
Lassen Sie uns zunächst auf dieses 5%-Ziel der NATO blicken. Das bezieht sich auf das Bruttoinlandsprodukt und würde für den Haushalt 2024 bedeuten, dass rund 215 Milliarden Euro in militärische oder teilmilitärische Zwecke fließen würden. Das sind 45% des Bundeshaushalts. Wie sehen Sie als erfahrener Wirtschaftsjournalist solche Zahlen?
Das ist ein ganz großes Wohlstandsvernichtungsprogramm. Das Geld hat ja keinerlei produktive Funktion. Und man sieht ja jetzt schon, was für Diskussionen aufgemacht werden, ob man jetzt ein bisschen mehr Geld für die Rente oder für die Krankenversicherung haben kann und wie man das dann bei der Sozialhilfe wegnehmen muss. Ist ja völlig absurd, wenn man sieht, was für Beträge da für Kriegsvorbereitung ausgegeben werden. Man könnte es ja rechtfertigen, wenn man sagen würde, sonst werden wir von den Russen überrannt. Aber wenn man sich so die Militärhaushalte anschaut, dann gibt ja allein Europa schon mehr Geld für Rüstung aus. Und wenn man die ganze NATO anguckt, ein Mehrfaches, wenn ich richtig informiert bin, als Russland, also wo kommt da die Rechtfertigung und die Notwendigkeit her, das nochmal um Mehrfaches aufzustocken? Und das Geld wird dann halt an allen Ecken und Enden fehlen.
Allerdings sollen ja nicht die gesamten 5% in Waffen und Soldaten fließen, sondern da geht es ja auch um Infrastruktur. Und das könnte das Land ja wirklich nach vorne bringen. Angesichts maroder Brücken oder Straßen klingt das doch vielversprechend.
Ja, da sind wir jetzt bei dem Thema Resilienz. Das ist ein ganz gefährliches trojanisches Pferd der Militärs, weil sich eben die Regierungschefs 2023 in Vilnius auf dem NATO-Gipfel zur Einhaltung von Resilienzzielen verpflichtet haben. Und Resilienz kann man eben mit der Kriegstüchtigkeit übersetzen, die Herr Pistorius immer im Wort führt, seit auch 2023. Das fing relativ bald nach diesem Gipfel an. Und da geht's eben drum, die ganze Gesellschaft widerstandsfähig zu machen und kriegstüchtig zu machen. Da geht's neben Krieg und Pandemien um Infrastruktur. Und bei der Infrastruktur geht's dann halt vor allem auch darum, dass Truppenbewegungen ermöglicht werden. Und jetzt werden eben nicht allgemein Brücken, die in schlechtem Zustand sind, erneuert, sondern es werden Brücken panzertauglich gemacht, was eben sehr teuer ist. Und viele solche Dinge. Und da geht es auch um Klimapolitik. Da ist die NATO also auch involviert. Und ganz besonders wichtig, es geht um den Kampf gegen die sogenannte Desinformation und Wahlbeeinflussung, was auch unter Resilienzziele fällt. Das heißt, wenn irgendwo Wahlbeeinflussung befürchtet wird, in einer Weise, die der NATO nicht gefällt, also wenn es NATO-kritisch wird, zum Beispiel wie in Rumänien, dann fühlt sich die NATO berufen, da mitzumachen. Also das ist ein ganz weites Feld, diese Resilienz. Und wenn so viel Geld nicht direkt in Waffen, sondern in diese Dinge gesteckt wird, dann bedeutet das, dass letztlich die NATO da mitregiert.
Aus Sicht der NATO erweitert man den Begriff der Resilienz, weil die Gefahr für die westlichen Länder und Demokratien eben auch vielfältig sei. Also man hört ja immer von diesem hybriden Krieg, das kann ja theoretisch auch eine Kriegsführung sein, die sich gegen die Bahninfrastruktur richtet oder eben auch ein Propagandakrieg in den Medien.
Genau, so sehen die Militärs das, dass sie einen Propagandakrieg führen. Und in diesem Propagandakrieg, so sehe ich das, gerät die Meinungsfreiheit derzeit unter die Räder. Also diese ganzen Programme, die die Meinungsfreiheit einschränken, diese Meldestellen, die ganzen von der EU gegründeten und finanzierten Faktenchecker und andere Stellen, die sind letztlich Teile dieses Propagandakriegs, auch mit ganz viel Personal und auch Geld und vor allem technischer Infrastruktur aus dem militärgeheimdienstlichen Bereich, die sind Teil dieses Propagandakriegs.
In den Niederlanden wurden im vergangenen Monat Dokumente freigegeben, die auf eine neue Machtfülle der NATO hinweisen. Was können Sie uns zu diesen Dokumenten sagen?
Ja, also es gab die Abschlusserklärung von Vilnius, die ich schon erwähnt habe. Da haben sich alle Regierungschefs auf die Einhaltung von Resilienzzielen verpflichtet. Und in den Niederlanden wurde bekannt durch Informationsfreiheitsanfragen, dass es zu diesen Zielen, die dort in dem Abschlusskommuniqué relativ wolkig und unverbindlich formuliert sind und nicht besonders gefährlich klingen, ein Dokument gibt, das diese Ziele konkretisiert, eventuell sogar für jedes Land separat. Und diese Dokumente sind geheim. Und das hat die Regierung in den Niederlanden bestätigt. Darüber habe ich geschrieben, woraufhin Multipolar auch bei unserer Bundesregierung angefragt hat, die das letztlich auch bestätigt hat, indirekt, dass es dieses Dokument gibt, in dem sie gesagt hat, sie können nicht darüber reden, weil es geheim ist. Und ich habe schon erwähnt, wie weitreichend diese Resilienzziele in die Gesellschaft reingehen. Also, dass es nicht einfach nur um Kriegsvorbereitung und Katastrophenschutz im engeren Sinne geht, sondern auch um gesellschaftliche Resilienz. Und da ist es schon sehr bedenklich, dass das geheim gehalten wird, dass die Regierungen sich also verpflichtet haben, hier den Vorgaben der NATO zu folgen und weder das Parlament, zumindest weiß man nicht, dass im Parlament jemand davon weiß, noch die Bürger darüber Bescheid wissen, dass die Regierung eventuell gar nicht souverän über viele Dinge entscheiden kann, wo wir uns einbilden, dass die Regierung das entscheidet.
Die NATO ist ja ein Verteidigungsbündnis, so bezeichnet sie sich selber. Und der Sinn der NATO ist ja auch, dass man unterschiedliche Aufgaben an unterschiedliche Länder verteilt. Damit einher geht ja auch ein Stück weit die Abgabe von Souveränitäten. Könnte man also sagen, das, was Sie hier beschreiben, ist eigentlich im Rahmen der NATO selbstverständlich. Also die Deutschen kümmern sich eher um die Marine, die Franzosen haben dafür die atomare Abschreckung. Und so macht man das eben auch mit zivilgesellschaftlichen Prozessen.
Naja, das ist ja jetzt keine Aufgabenverteilung nach Ländern, sondern alle Länder haben sich verpflichtet, in allem, was die NATO für verteidigungsrelevant erklärt, was wie gesagt sehr weitreichend ist und vieles beinhaltet, die Ziele der NATO zu erfüllen. Und die Bevölkerung weiß nicht, welche das sind. Und das ist so weitreichend, dass wenn man jetzt sagen würde, naja gut, da ist Geheimhaltung notwendig, weil wir sind schon fast im Krieg und der Feind darf nicht wissen, wie wir uns vorbereiten. Wenn das tatsächlich nötig wäre, dann müsste man ehrlich sein und sagen, wir machen jetzt Notstandsregierung, wir erklären den Notstand und dann gilt die Demokratie halt nicht, dann regiert das Militär. Aber das sollte ja eigentlich nicht unser Zustand sein und wenn, dann sollten wir es wissen.
Die NATO ist ja nicht gewählt. Wenn sie aber diese Durchgriffsrechte hat, dann würde sie ja auch Kompetenzen von gewählten Abgeordneten im Bundestag übernehmen. Was sagen denn die Abgeordneten dazu?
Ja, Multipolar hat auch bei allen Oppositionsparteien gefragt, nicht bei den Regierungsparteien. Da hat sie ja die Regierung gefragt. Und die haben alle nicht geantwortet. Weder die Linke noch die AfD noch die Grünen haben dazu geantwortet. Und die Regierung hat auch die Frage nicht beantwortet, ob das Parlament oder die Parlamentarische Kontrollkommission oder der Verteidigungsausschuss Bescheid weiß über diese geheimen Ziele.
Haben Sie Hinweise darauf, dass wir hier von einer grundlegenden Militarisierung der Gesellschaft sprechen?
Also ja, ich würde sagen, das ist ein starker Hinweis, dass die Militarisierung sehr weit fortgeschritten ist, wenn das Militär mit geheimen Zielen in sehr viele gesellschaftliche Bereiche reinregieren kann, dann würde ich das als sehr durchgreifende Militarisierung betrachten.
Wenn wir nach Italien schauen, da bewachen Soldaten Fußgängerzonen und Plätze. In Deutschland hat die Bundeswehr bei Hochwassern geholfen. Also man kann auch sagen, es ist gut und wir sollten sie häufiger einsetzen. Die Armee wird ja sowieso bezahlt, also muss man sie auch nutzen können.
Ja, dass die Armee bei Hochwasser hilft, ist relativ unproblematisch und bei sonstigen Katastrophen, da ist auch nichts Geheimes dran. Aber wenn es jetzt um gesellschaftliche Resilienz geht und Bekämpfung von Desinformation, da ist man ja sehr schnell auch bei Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Und wenn es um Verhinderung von Wahlbeeinflussung geht, zugunsten von Oppositionsparteien, dann ist, wenn man das bekämpft mit NATO-Hilfe, ist man auch sehr schnell dabei, dass die NATO jetzt der Regierung hilft, bei der Wahl gut abzuschneiden. Und wenn so etwas im Dunkeln läuft, dann würde ich das für sehr demokratiefern halten.
Wir hatten ja in den vergangenen Jahren auch so eine Art Testfall der Demokratie. Das waren die Corona-Maßnahmen. Und da waren auf einmal auch Sterne auf der Bühne der Bundespressekonferenz. Also auch da war es auf einmal das Militär, was den Krisenstab koordiniert hat. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Ja, ich denke, das war schon ein Probelauf oder ein erster Ausfluss dieses Durchregierens des Militärs. Das war in den USA auch so, dass der Nationale Sicherheitsrat letztlich die Oberaufsicht über die Corona-Maßnahmen hatten und eben nicht die medizinischen Behörden, von denen man annimmt, dass sie es wären. Und bei uns ja letztlich genauso, dass der Krisenstab von einem General geleitet wurde. Und ich fand es bemerkenswert, die Übernahme der Verantwortung durch den Nationalen Sicherheitsrat in den USA und diese merkwürdige, ungeklärte Hochstufung der Pandemielage durch das RKI, das lag sehr nah beieinander. Also das war ein paar Tage, nachdem die Militärs in den USA da das Regiment übernommen haben, dass das RKI dann bei uns de facto den Notstand ausgerufen hat.
Ich habe noch eine Frage, ich nenne es mal das Henne-Ei-Problem. Also Sie sprachen ja von der Bekämpfung von Desinformation, das soll auch von der NATO durchgeführt werden. Glauben Sie, das ist eigentlich jetzt erdacht bei der NATO und dann durchexerziert durch unterschiedliche Ebenen, Europäische Union und dann eben Deutschland und Trusted Flagger? Oder gehen Sie davon aus, dass es eine allgemeine Bewegung hin ist, diese vermeintliche Desinformation zu bekämpfen und die NATO da auch nur mitmacht?
Ich meine, dass schon auf die NATO und auf deren Führungsmacht, das US-Militär, letztlich zurückführen zu können. 2018 gab es eine Veranstaltung in Washington, veranstaltet von einer militärischen Einheit US-Militär für die Militärattachés der verbündeten Länder. Da waren 100 Militärattachés, also praktisch die Botschafter in Washington aus den jeweiligen Ländern, die für Militärisches zuständig sind. Und denen wurde auf der Veranstaltung Tipps gegeben. Wenn es aus den USA kommt, sind die Tipps ja ein bisschen verbindlicher, als wenn sie von woanders kommen, wie mit Desinformation umzugehen ist. Und da wurde letztlich genau das vorgeschlagen oder vorgeschrieben, was dann auch tatsächlich gemacht wurde, dass man also nicht anfangen soll zu zensieren staatlicherseits, weil das ja nicht so gut ankommt. Das soll man lieber zivilgesellschaftliche Organisationen machen lassen, die man unterstützt. Man soll Druck auf die Plattformen machen, dass die schädliche Inhalte entfernen. Also das ist sehr weitgehend das, was wir seither beobachtet haben. Also die Militärattachés haben das wohl in ihre Länder getragen, dass das jetzt gewünscht ist.
Wie sehr regiert die NATO mit und was bedeutet das für die Mitgliedstaaten? Das besprachen wir mit Norbert Hering. Der Wirtschaftsjournalist betreibt die Seite norberthering.de. Herzlichen Dank.
Ich danke auch.